Sicher erinnert ihr euch noch an die Predigt, die wir vor 2 Wochen hier gehört haben. Markus Wagner hat über die Jahreslosung gesprochen, die uns durch dieses neue Jahr begleiten soll. Es ging um den Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 37. Dort lesen wir, wie Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Markus Wagner hat in erster Linie darauf Bezug genommen, wie wichtig und wie hilfreich es für uns ist, dass wir zu Jesus kommen. Wir haben Beispiele aus dem Alten Testament gehört, von dem König Israels Josaphat und von Hiob. Sie sind mit einer tiefen Ehrfurcht zu Gott gekommen und sie haben erlebt, wie Gott ihnen in außergewöhnlicher Weise begegnet ist. Bei all dem, was auf uns zukommt in diesem neuen Jahr, kommt es nicht in erster Linie auf unsere Pläne und Wünsche und Aktivitäten an, sondern vor allem anderen sollte die persönliche Begegnung mit unserem Herrn stehen, dass wir ganz bewusst und mit Ehrfurcht und Vertrauen zu ihm kommen und unser Leben mit allen Sorgen und Lasten und Wünschen in seine Hände legen. Wer zu mir kommt, hat Jesus Christus gesagt, den werde ich nicht abweisen. Wenn ihr die Predigt, die ich wirklich von ganzem Herzen allen empfehlen kann, wenn ihr die Predigt von Markus nicht gehört habt oder wenn ihr euch nicht mehr so richtig erinnert, ihr könnt sie nachhören in der Mediathek auf der Internetseite unserer Gemeinde. Und ich denke, es lohnt sich wirklich, diesen Gedanken zu vertiefen, wie reich unser Leben wird, wenn wir mit allem, was wir sind und was wir haben, zu Gott kommen, zu Jesus kommen und uns ihm anvertrauen. Heute möchte ich nochmals auf diese Jahreslosung zu sprechen kommen und dabei wollen wir den Zusammenhang betrachten, in dem Jesus diese Worte gesprochen hat. Jesus hat diese Aussage einen Tag nach der sogenannten Speisung der 5000 gemacht, und zwar in der Synagoge in Kapernaum am See Genezareth. Wir haben in der Schriftlesung gehört, wie dieses gewaltige Wunder der Speisung der 5000 geschehen ist. Eine riesige Menschenmenge war Jesus an das Ostufer des Sees Genezareth gefolgt. Es ist von 5000 Männern die Rede, und zusätzlich waren noch viele Frauen und Kinder dabei. Sie sind Jesus nachgelaufen, weil durch ihn viele Zeichen und Wunder geschehen sind. Und nun hatten sie dieses Wunder erlebt, dass durch die 5 Brote und 2 Fische, die ein Junge dabei hatte, 5000 oder vermutlich sogar 10.000 oder 15.000 Menschen satt geworden sind, wenn man die Frauen und die Kinder mitzählt. Das ging dieser Menschenmenge damals so unter die Haut, dass sie Jesus zu ihrem König ausrufen wollten und dass sie überzeugt waren, das muss der Messias sein, den Mose und die Propheten im Alten Testament angekündigt hatten. Sie erwarteten einen politischen Messias, einen Führer, der Israel von der Herrschaft der Römer befreit. Doch Jesus ging es vor allem anderen und zunächst um die Erlösung der Menschen von ihrer Schuld. Und weil die Menschenmenge damals nur an materiellen und politischen Vorteilen interessiert war, deswegen hat sich Jesus in dieser Situation, als alle von ihm begeistert waren, zurückgezogen. Er ging ganz allein auf einen Berg. Gerade dann, als er besonders populär war, als sie ihn schon zum König ausrufen wollten, da hat er sich zurückgezogen und ging allein auf einen Berg. Und auch die Jünger wussten nicht, wo Jesus war. Und so sind sie am Abend an den See zurückgegangen und wollten vom Ostufer zurück nach Kapernaum fahren. Das war der Heimatort von Petrus und Johannes und anderer Jünger. Doch in der Nacht während der Überfahrt gab es einen heftigen Sturm auf dem See, sodass die Jünger schrien vor Angst. Doch plötzlich sahen sie Jesus, wie er ihnen auf dem Wasser entgegenging und zu ihnen sprach: Fürchtet euch nicht, habt keine Angst, ich bin es. Und so kamen sie durch ein weiteres Wunder sicher an ihr Ziel. Viele von der Menschenmenge, die am Ostufer des Sees zurückgeblieben waren, hatten dann am nächsten Tag die Gelegenheit, mit Schiffen ebenfalls nach Kapernaum zu fahren. Sie wollten unbedingt Jesus wiederfinden und tatsächlich sind sie dann am nächsten Tag, also nach diesem Wunder der Speisung, wieder mit Jesus zusammengetroffen, und zwar in der Synagoge von Kapernaum. Und nun hat sich eine Auseinandersetzung zwischen Jesus und dieser Menschenmenge angebahnt. Jesus hat ihnen gesagt: Ihr sucht mich nur, weil ihr dieses Brotvermehrungswunder erlebt habt. Aber was ich euch eigentlich damit sagen wollte, das habt ihr nicht kapiert. Wie den Römern damals ging es vielen Menschen in Israel letztlich um Brot und Spiele. Und solange die Kaiser dafür gesorgt haben, dass die Bürger genug zu essen hatten und ihren Vergnügungen nachgehen konnten, so lange war alles okay. Und so ist es bis heute geblieben. Hauptsache gesund sein, Spaß haben und genug zu essen und genug Geld. Und Gott ist nur dann interessant, wenn er mir dabei hilft. Der Gedanke an den Tod und die Schuld, die man mit sich herumträgt, und das Bewusstsein, dass man sich vor seinem Schöpfer nach diesem Leben verantworten muss und dass es ein Gericht geben wird, diese Gedanken werden verdrängt oder mit faden, scheinigen, oberflächlichen Antworten wegdiskutiert. Und so hat Jesus versucht, den Menschen klarzumachen, dass es nicht nur darum geht, dass sie den Bauch voll bekommen und dass die materiellen Bedürfnisse befriedigt werden. Jesus sprach davon, dass es um das ewige Leben geht, das man findet, wenn man mit ihm eins wird und wenn man durch ihn Gottes Liebe und Gnade und die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel erfährt. Das ganze Kapitel 6 im Johannesevangelium spricht davon, und in diesem Zusammenhang steht auch dann unsere Jahreslosung. Ich lese einen längeren Abschnitt aus Johannes 6 vor. Die ersten 12 Verse haben wir schon von Andreas gehört. Johannes Evangelium Kapitel 6, die Verse 35 bis 51. Und da werden wir mitten mit hineingenommen in diese Auseinandersetzung, die Jesus mit den Menschen damals hatte. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Johannes 6, Abvers 35. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ich habe euch ja schon einmal gesagt, ihr glaubt nicht an mich, obwohl ihr mich mit eigenen Augen seht. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen. Und keinen von ihnen werde ich je abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu tun, der mich gesandt hat. Und das ist sein Wille. Kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag vom Tod auferwecken. Denn nach dem Willen meines Vaters hat jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben. Ich werde ihn am letzten Tag zum Leben erwecken. Weil Jesus behauptet hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, riefen die Juden empört. Was? Das ist doch Jesus, Josefs Sohn. Wir kennen schließlich seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortete auf ihre Vorwürfe. Warum empört ihr euch so? Keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir bringt. Und alle diese Menschen, die er mir gibt, werde ich am letzten Tag vom Tod auferwecken. Bei den Propheten heißt es, alle werden von Gott lernen. Wer also auf den Vater hört und von mir lernt, der kommt zu mir. Das bedeutet aber nicht, dass jemals ein Mensch den Vater gesehen hat. Nur einer hat ihn wirklich gesehen, der eine, der von Gott gekommen ist. Ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich selbst bin das Brot, das euch dieses Leben gibt. Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen und sie sind doch alle gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Soweit dieser Text. Und danach in Vers 52 wird uns gesagt, dass es aufgrund dieser Aussagen von Jesus zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen ist. Der Theologieprofessor und frühere Bischof von Württemberg, Dr. Gerhard Mayer, der viele hervorragende Bibelkommentare geschrieben hat, von ihm gibt es ein kleines Büchlein zur Jahreslosung und darin nennt er vier Gründe, die in Johannes 6 angesprochen werden, vier Gründe, warum die meisten Menschen damals den Anspruch und die Einladung Jesu abgelehnt haben. Gerhard Mayer beschreibt das und er sagt auch, dass im Kapitel 6, dass mit dem Kapitel 6 im Johannesevangelium die Zeit beginnt, in der Jesus immer mehr abgelehnt und verworfen wurde. Er schreibt, wenden wir uns dem Johannesevangelium zu, aus dem unsere Jahreslosung 2022 genommen ist. Wir kommen mit Johannes 6 an eine Bruchstelle des Evangeliums. Eben noch speiste Jesus auf so wunderbare Weise 5000 Mann, dass 12 Körbe übrig waren. Eben noch wollten sie ihn offiziell zum König über Israel einsetzen. Eben noch ging Jesus nach den Gottesverheißungen des Alten Testamentes über das sturmgepeitschte galiläische Meer. Jetzt predigt er in der Synagoge von Kapernaum über das Brot des Lebens und erklärt, weshalb er selbst in seiner Person dieses Brot des Lebens ist. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus auch die Worte, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, den werde ich nicht abweisen. Und da kommt es zum Bruch. Viele Juden murren in der Synagoge über ihn, viele streiten seinetwegen untereinander, am Ende spaltet sich auch die bisherige Jüngerschaft Jesu. Es heißt, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort, nicht mehr mit ihm. Johannes 6, Vers 66. Was Jesus selbst dort durchlitten hat, das lässt sich nur ahnen. Es ging lebhaft zu in der Synagoge von Kapernaum. Die Anwesenden stellten Fragen, sie brachten Einwände vor, sie forderten Jesus auf zu geben, was sie brauchten, sie murrten, sie stritten, und zwar zunächst untereinander. Können wir die Gründe für die Ablehnung erkennen? Aus Johannes 6, Vers 30 bis 54, da lassen sich vier Gründe dafür ableiten, warum die meisten Menschen damals die Einladung Jesu schließlich nicht angenommen haben. Ein erster Grund war die Enttäuschung, dass er die Speisungswunder nicht fortsetzt. Seit der Versuchung Jesu trifft er immer wieder auf die Forderung, er solle Steine zu Brot werden lassen. Das hat der Satan ihm vorgeschlagen. Ein uralter Menschheitstraum ist das. Wer den Hunger beseitigt, ist in allen Völkern willkommen. In Rom fassten die beiden Worte Panem et Circenses, also Brot und Spiele, alles zusammen, was die Volksmassen ersehnten. Am Ende der Tage wird einmal der Antichrist diesen leiblichen Hunger stillen. Und da nimmt Professor Gerhard Mayer Bezug auf Offenbarung 13, die Verse 16 bis 18, wo vom Kaufen und Verkaufen die Rede ist, allen, die sich diesem endzeitlichen Diktator nicht beugen, wird die Existenzgrundlage entzogen und vielleicht kommt diese Zeit schneller, als wir ahnen. Den Menschen damals ging es um Brot und Spiele. Hauptsache, der Bauch wird satt. Hauptsache, wir haben einen an der Spitze, der uns Spaß und Vergnügen und alles andere gibt, was wir uns so wünschen und was wir meinen, zum Leben zu brauchen. Und da haben sie plötzlich bei Jesus gemerkt, da spielt er nicht mit. Ihm geht es um die Ewigkeit. Ihm geht es um bleibende Werte. Ihm geht es um das Heil unserer Seele. Ihm geht es darum, dass wir Gemeinschaft mit Gott erleben. Ein zweiter Grund für die Ablehnung Jesu war die Forderung nach weiteren Zeichen, die Jesus nicht erfüllen wollte. Sie haben von ihm weitere Zeichen gefordert. Sie wollten ständig Wunder und Sensationen erleben. Offenbar konnten sich die Predigthörer in Kapernaum nichts anderes vorstellen, als dass Jesus durch fortgesetzte Wunderzeichen immer wieder bestätigte, dass er der wahre Messias sei. Johannes 6 erinnert uns an das Pauluswort, denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Gerhard Mayer schreibt dazu, ich erinnere mich an eine Zeit, in der man immer wieder zu besonderen Heilungsgottesdiensten einlud. Und mir ist im Gedächtnis geblieben, wie zurückhaltend ältere Glaubensgeschwister bei solchen Einladungen waren. Der Heiland stellte das Wort voran, sagten sie, nicht die Wunder. Heute, einige Jahrzehnte älter, verstehe ich noch viel besser, was sie meinten. In der Zeit des Antichristen wird es nur so Wunder regnen. Und auch davon ist in der Offenbarung die Rede. Deshalb ist es ratsam, nicht gerade die Heilungen an die Spitze unserer Erwartungen zu stellen. Also nicht Zeichen und Wunder sollten uns in besonderer Weise faszinieren und anziehen, sondern das Wort. Und dann sehen wir bei den Menschen einen dritten Grund für die Ablehnung der Aussage Jesu. Und zwar war das seine Behauptung, er sei vom Himmel gekommen. Das himmlische Wesen auf Erden erschienen, nämlich aus der Engelwelt, das ist den Juden seit Abraham oder auch seit Gideon vertraut. Auch dass der Messias vom Himmel kommt, ist vorstellbar. Aber Jesus ist dieser nicht. Jesus, dessen Vater und Mutter wir kennen, der Zimmermann aus Nazareth. Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel gekommen? An der schlichten menschlichen Person Jesu, der keine Gestalt besaß, die uns gefallen hätte, wie Jesaja schon angekündigt hatte, als er vom kommenden Messias sprach, da zuckten die Juden zurück. Das kann doch nicht sein, dieser einfache Zimmermann, der will vom Himmel gekommen sein. Dass Gott in Jesus Mensch wird, konnten sie sich nicht vorstellen. Wir müssen anerkennen, dass Gottes Liebe und Allmacht unseren Verstand übersteigt. Und dass es bei Gott möglich ist, das hat schon der Engel bei der Ankündigung der Geburt Jesu gesagt, als Maria gefragt hat, wie soll das geschehen, dass durch mich der Messias in die Welt kommt, dass ich einen Sohn bekomme, wenn ich doch noch mit keinem Mann zusammen war. Und da hat der Engel gesagt, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Und wir wissen es vom Gesamtzusammenhang her der Schrift. Er ist der Sohn Gottes von Ewigkeit her, eins mit dem Vater, der durch dieses Wunder der Jungfrauengeburt in diese Welt gekommen ist, um uns auf unserer Ebene abzuholen. Ein vierter Grund für die Ablehnung der Einladung zu Jesus zu kommen, war für die Leute damals dann auch die Ablehnung des Geheimnisses vom Sühnetod, den Jesus hier angekündigt hat. Jesus hat das Geheimnis seines stellvertretenden Todes für die Sünden der Menschen in die Aussage gekleidet, das Lebensbrot für alle Menschen ist mein Fleisch. Und das ist ja am Kreuz auch buchstäblich in Erfüllung gegangen. Denn dort hat er, wie Petrus sagt, im Fleisch gelitten, als Mensch gelitten, um unsere Sündenschuld zu tragen und uns von dieser Sündenschuld frei zu machen. Brot des Lebens, so deutet es Jesus selbst beim Abendmahl, das Brot ist mein Leib, er, der hingegeben wird für unsere Schuld. Aber anscheinend lehnt eine Mehrheit in Kapernaum die Botschaft ab, dass der Messias sein Leben hingibt und für die Menschen sterben soll. Gerhard Mayer schreibt, was lernen wir aus dem Widerspruch, der Jesus in Kapernaum traf? Offenbar steckt in dem Kapitel, in dem sich unsere Jahreslosung findet, auch etwas Prophetisches. Denn alle die Einwände, auf die Jesus trifft, begegnen uns heute wieder. da ist der scharfe Widerspruch des Korans. Jesus sei nicht vom Himmel gekommen. Er sei nur wie Adam, aber keinesfalls Gottes Sohn. Er sei gar nicht gekreuzigt worden, sondern ein anderer, der ihm ähnlich war. Er habe keineswegs unsere Schuld auf sich genommen und sein Fleisch und Blut nicht für uns gegeben. Das sind die Aussagen, Kernaussagen des Islam. Also es gab es nicht nur damals unter den Juden, sondern auch die Lehre des Islam steht in scharfem Widerspruch zu dem, was Jesus hier gesagt hat. Und Gerhard Mayer sagt weiter, und es ist interessant, dass er das als evangelischer Theologieprofessor sagt, da ist der scharfe Widerspruch der liberalen protestantisch-kritischen Theologie. Viele Aussagen Jesu, wie auch unsere Jahreslosung, stamme überhaupt nicht vom geschichtlichen Jesus, wird da von Theologen behauptet. Die Gottessohnschaft sei ein reiner Mythos. Die Erlösung durch sein Leiden und Sterben am Kreuz sei eine Erfindung späterer Christen, denn Gott braucht doch kein blutiges Opfer. So wird es heute weitgehend von den Kanzeln und an den Lehrstühlen der Universitäten, der theologischen Universitäten verkündigt. Alles wiederholt sich in der Geschichte. Umso wichtiger ist die Ankündigung, die Jesus allen Gegnern seiner Botschaft gegenüber machte: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ganz nüchtern bleibt festzuhalten, soweit wir es erkennen, bildeten die, die Jesus ablehnten, damals die Mehrheit. Und die, die seiner Botschaft zustimmten, waren in der Minderzahl. Aber in jedem Fall ist doch die Frage interessant, was bewegte einen Teil der Jüngerschaft dazu, trotz heftigem Widerspruch bei Jesus zu bleiben? Die Antwort darauf finden wir in Johannes 6 von Vers 66 bis 69. Und diese Verse möchte ich abschließend noch lesen. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine 12 Jünger: Und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Antwortete Simon Petrus. Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat, der Christus, der Messias, der Gesalbte Gottes. Das war die Antwort, die Petrus mit den anderen Jüngern gegeben hat. Und so sehen wir abschließend die Jahreslosung. Sie behaltet einerseits eine wunderbare Einladung, die größte und herrlichste Einladung, die es gibt. Wir dürfen zu Jesus kommen und er wird uns nicht abweisen. Er wird uns nicht hinausstoßen. Er nimmt uns mit offenen Armen an. Aber wir können nur zu ihm kommen, wenn wir das Wirken des Vaters in unserem Leben zulassen. Wenn wir auf sein Wort hören. So hat es ja Jesus auch gesagt in unserem Text. Wer auf sein Wort hört, wer auf das Wort des Vaters hört, der kommt zu mir. Und wenn wir uns diesem Wort des Vaters, dem Wort Gottes verschließen, dann haben wir keine Chance. Dann laufen wir verblendet durch die Gegend und gehen in die Irre und laufen mit der Masse in die falsche Richtung. Und leider nehmen viele diese Einladung, diese wunderbare Einladung, die uns zum Leben führt, nicht an. Sie gehen von materiellen, von irdischen und egoistischen Vorstellungen aus. Doch wer wie Petrus zu Jesus kommt und bei ihm bleibt, der wird erfahren, es lohnt sich. Es gibt nichts, was unser Leben mehr erfüllen könnte als die Gemeinschaft mit ihm. Wer zu Jesus kommt und bei ihm bleibt, ist für immer geborgen. Er hat das wahre Leben gefunden, das Brot des Lebens. Er ist nicht nur in dieser Zeit geborgen in Gottes Hand, auch wenn alles drunter und drüber geht, auch wenn die Zeiten immer turbulenter werden, auch wenn es durch Krankheit und Leid und Schmerzen geht. Wer dieses Brot des Lebens hat, der ist nicht nur für diese Zeit geborgen, sondern für alle Ewigkeit. Er erfährt die Gemeinschaft mit dem Vater. Er hat das ewige Leben, so wie Jesus es uns zugesagt hat. Amen.